die Jugend. Ich grüße euch von ganzem Herzen. Ja, ich habe sehr bedauert, letzte Woche nicht predigen zu können. Und ihr merkt, meine Stimme ist noch nicht ganz wieder da, wo sie war. Und es hat mir das Herz gebrochen, letzte Woche auch nicht mitsingen zu können. Und auch jetzt noch mich zurückzuhalten. Also ich kann gar nicht diejenigen verstehen, die mit halber Stimme singen. Aber umso mehr schätze ich es, wenn ich dann wieder normal reden kann. Ja, schlagen wir schon mal die Stelle auf. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 17. Und ja, Leute, dann lass mich noch beten und dann geht es los. Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir jetzt in das hineinschauen dürfen, was niemals vergeht. Dein Wort war vor uns und wird bis in alle Ewigkeit Bestand haben. Herr, und die Vorrangstellung, die du deinem Wort gibst, ist atemberaubend. Herr, und ich flehe dich an, dass du uns heute das Gewicht des Gesetzes zeigst, damit wir die Freiheit, die du uns geschenkt hast, umso mehr schätzen. Dass wir das Gewicht des Gesetzes spüren und das Gewicht deiner Erfüllung. Lieber Heiland, ich bitte dich darum, Herr, dass jetzt wirklich jeder Gedanke, der deinem Wort nicht entspricht, gebrochen wird. Und dass wir eine Jugend sind, die dein Wort so sieht, wie du es siehst. Lieber Heiland, und ich flehe dich an, dass du jetzt redest und dass du uns Christus gibst, der die Erfüllung des gesamten Gesetzes ist. Ach Jesus, nur du kannst das schenken, Herr, dass wir begreifen, was es bedeutet, dass du alles erfüllt hast. Herr, und bitte öffne doch unsere Augen heute für unsere eigene Unzulänglichkeit, das Gesetz zu halten. Herr, male uns Christus vor Augen, der alles erfüllt hat und es uns schenkt. Herr Jesus, wir bitten dich darum, Herr, dass du jetzt redest und deine Knechte hören. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ich möchte es heute ein bisschen anders machen und möchte zuerst den Bibeltext lesen. Wir lesen Matthäus Kapitel 5, Verse 17 bis 20. Und hier heißt es: Denkt nicht, spricht Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotta oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Heute haben wir eine ganz besondere Stelle vor uns, eine berühmte Stelle. Und heute sehen wir, wie Jesus das Alte Testament sieht. Leute, und das wollen wir doch wissen. Wir wollen wissen, was Jesus über das Alte Testament denkt, wie er es sieht, wie seine Haltung zum Alten Testament ist. Zeig mir nur seine Haltung und das soll meine Haltung sein. Zeig mir die Gedanken von Jesus über das Alte Testament und das sollen meine Gedanken sein. Und ich weiß, dass ihr auch so denkt. Heute sehen wir, wie der Autor des Alten Testaments über das Alte Testament spricht. Bisher, und es gibt ja manchmal den Fall, dass ein Autor sein Buch vorstellt, beziehungsweise immer, und das, was der Autor schreibt, gibt einem immer einen Einblick in den Autor selbst, in die Denkweise, in die Lebensweise. Und genauso ist es auch bei dem Gesetz Gottes, bei dem Alten Testament. Zahlreiche Gesetze finden wir im Alten Testament. Und sie zeigen uns etwas über den Gott der Bibel. Nämlich, dass er absolut heilig ist. Dass er einen Maßstab hat, der jeden anderen Maßstab übersteigt. Und ich möchte beginnen, indem ich euch einfach ein paar Gesetze vorlese. Und ihr habt es schon im Gebet gehört, ich wünsche mir so sehr, dass heute Folgendes geschieht. Dass das Gewicht des Gesetzes auf unseren Schultern liegt und dass wir darunter zerbrechen. Damit wir umso mehr die Freiheit schätzen, die Christus uns vom Gesetz geschenkt hat. Ich lese uns ein paar Gesetze, angefangen mit einigen der 10 Geboten. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ein anderes Gebot. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen. Und dein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Ein anderes Gebot. Der Nachkomme Aarons, der ein Gebrechen hat, soll nicht hinzutreten zum Vorhang oder zum Altar, wenn ein Gebrechen an ihm ist. Ein anderes Gebot. Wenn er schuldig wird, soll er bekennen. Er soll ein Schuldopfer für seine Sünde darbringen, ein weibliches Tier von Kleinvieh, Schaf oder Ziege, zum Sündopfer. Das waren nur wenige Gebote aus dem Alten Testament. Und als Jesus auf die Erde kam, war er so anders als das, was die Leute damals gewöhnt waren, dass sie eine Frage beschäftigte, nämlich, wie sieht Jesus das Alte Testament? Er war so anders, dass die Leute sich gefragt haben, ist er gekommen, um das Gesetz aufzulösen? So dramatisch anders war Jesus als das, was sie kannten zu der damaligen Zeit. Und in unserem Text, wie ich schon gesagt habe, Jesus zeigt uns seine Haltung gegenüber dem Alten Testament. Was er denkt, das wollen wir auch denken. Und so lasst uns hören, was der Autor des Alten Testaments über das Alte Testament zu sagen hat. Und bevor ich euch unsere Gliederung sage, möchte ich euch noch einen interessanten Punkt weitergeben. Und zwar, früher war es folgende Tradition in der Synagoge. Die Tora wurde im Stehen gelesen und danach hat der Rabbi sich hingesetzt und lehrte im Sitzen und berief sich auf das, was gelesen wurde. Und geht mal mit mir zurück zu Vers 1. Und hier heißt es, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er fing an zu lehren. Und was zeigt uns das? Jesus muss nicht erst das Alte Testament lesen, um sich darauf zu berufen, sondern er öffnet seinen Mund und es kommt aus seinem Mund hervor das Wort Gottes. Er ist die Autorität. Ich möchte mit euch 4 Punkte besprechen. Erstens die Vorrangstellung des Gesetzes, zweitens die Beständigkeit des Gesetzes, drittens die Einhaltung des Gesetzes und viertens der Zweck des Gesetzes. Vorrangstellung, Beständigkeit, Einhaltung und Zweck. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Vorrangstellung des Gesetzes. Jesus wusste, was in den Menschen ist. Und er sieht die Gedanken, die die Jünger hatten, auch die Menschen, die zuhörten. Und deswegen beginnt er diesen Abschnitt mit den Worten, denkt nicht. Jesus wusste, was sie denken. Jesus kennt die Herzen. Und wie ich anfangs schon angeschnitten habe, die Leute dachten genau das. Deswegen sagt Jesus, denkt es nicht. Sie dachten, er ist gekommen, um aufzulösen. Weil er so anders war, wie das, was sie gewöhnt waren. Leute, und das zeigt uns etwas ganz, ganz Schlimmes von dieser Zeit. Nämlich, Jesus ist gekommen, um die ursprüngliche Intention des Gesetzes wieder herzustellen. Und es zeigt uns, dass sie dachten, dass sie bekommen, um das Gesetz aufzulösen, zeigt uns, wie weit sie abgewichen sind von dem Gesetz Gottes. Was waren sie gewöhnt? die Lehre der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und sie legten das Gesetz aus. Und Jesus lehrte ganz anders. Schaut mal, Jesus vergleicht sich selbst mit den Pharisäern in Vers, wir gehen an das Ende von der Bergpredigt und da heißt das, letzter Vers, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, und jetzt Achtung, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und das sehen wir auch in Markus 1, 22. Immer wieder wird betont durch die Evangelien, Jesus lehrte ganz, ganz anders als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Worin lag der Unterschied? Schlagen wir auf Johannes Kapitel 5, Vers 39. Johannes 5, 39. Und hier heißt es, da spricht Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also wir sehen hier eine ganz, ganz krasse Ironie. Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihr Leben dem Gesetz Gottes gewidmet und sind zur falschen Schlussfolgerung gekommen. Autsch. Wenn man so sagen kann, sie wollten mehr das Gesetz als den Gesetzesgeber. Sie wollten dadurch Wissen, Erkenntnis, Ansehen, aber sie wollten nicht den, der das Gesetz geschrieben hat. Und Jesus war so anders, dass die Leute sich gefragt haben, löst er das auf? In Vers 20, ich habe es vorhin schon angedeutet, bezieht Jesus sich auf die Pharisäer. Und was sagt er da? Der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übersteigen, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in eine Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern. Schlagt mit mir auf Matthäus Kapitel 12. Und ich lese uns einen größeren Abschnitt, Verse 1 bis 8. Und da heißt es, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, Achtung, habt ihr nicht gelesen, was Jesus so oft zu ihnen sagte? Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die, die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Dann, Jesus bringt ein zweites Beispiel. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind, weil sie ja gearbeitet haben am Sabbat? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Jesus zeigt den Pharisäern das Alte Testament und er zeigt ihnen, Leute, nicht ihr steht auf der Seite des Alten Testaments, sondern ich und ihr nicht. Und das sehen wir auch im weiteren Verlauf des Textes, aber das lesen wir jetzt mal nicht. Wisst ihr, und wie sind die Pharisäer damit umgegangen? Sie haben sich nicht gedacht, so, ey Mann, ja, vielleicht hat er recht, wir müssen da vielleicht ein bisschen was verändern. Nein, ihre Reaktion, wie bringen wir ihn um? Und es zeigt, ihnen ging es nicht um Gott, ihnen ging es nicht um das Wort Gottes, ihnen ging es um ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Interpretationen. Ich habe euch bereits letztes Mal so ein kleines Beispiel mitgegeben. Das möchte ich nur noch kurz vorlesen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten mit dem Gesetz umgegangen sind. Zum Beispiel Sabbat. Du sollst keinerlei Arbeit tun. So, und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich gefragt, was ist denn Arbeit? So, haben sie festgelegt, okay, Arbeit ist etwas, eine Last zu tragen. So, und dann sind sie hingegangen, was ist denn eine Last? So, und dann haben sie aufgeschrieben. Ich lese euch ein bisschen was vor aus dem Gesetz der Schriftgelehrten. Und Leute, die Juden, die orthodoxen Juden leben danach. Achtung, was ist eine Last? Nahrung, die dem Gewicht einer getrockneten Feige entspricht. Genug Wein, um ihn in einem Kelch zu mischen. Genug Milch für einen Schluck. Genug Honig, um auf eine Wunde zu legen. Genug Öl für ein kleines Glied, um es auf ein kleines Glied zu legen. Genug Wasser, um eine Augensalbe damit zu befeuchten. Genug Papier, um eine Zollanmeldung zu erfüllen. Und so weiter und so fort. Genug Tinte, um zwei Buchstaben des Alphabets zu schreiben und so weiter. Alles darüber hinaus war eine Last. Und jetzt schlagen wir mal auf Matthäus Kapitel 23, Vers 4. Matthäus 23, Vers 4. Leute, mein Herz freut sich so sehr, wenn ich Bibelblätter, wie sagt man, Blättern höre. Das freut mich. Also, Matthäus 23, 4, und da heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch, ah ne, 23, 4, hier. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Und dann schlagen wir noch auf Markus Kapitel 7, Vers 9. Markus 7, Vers 9. Und hier heißt es, und er sprach zu ihnen, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, Markus 7, 9, geschickt hebt ihr das Gebot Gottes auf, um eure Überlieferungen zu halten. Autsch. Das war der Unterschied. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer lebten, um ihre eigenen Gesetze zu erfüllen, ihre eigenen Interpretationen. Also, wie steht Jesus jetzt dem Alten Testament gegenüber? Er kam nicht, um aufzulösen. Übrigens, das Wort ist das gleiche Wort, das man verwendet, um ein Gebäude, also um zu beschreiben, ein Gebäude niederzureißen. Er kam nicht, um niederzureißen, er kam nicht, aufzulösen. Pass auf, er kam auch nicht, um das Gesetz wieder aufzurichten. Pass auf, er kam auch nicht einfach nur, um das Gesetz zu halten. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Wie? Indem er die Erfüllung des Gesetzes selbst war. Dieses Wort erfüllen ist ein Wort, das worin nichts mehr reinpasst. Stell dir mal bitte Folgendes vor. Ich weiß nicht, ob das komisch ist. Ein Eimer, so groß wie die Erde. Ja? Der Eimer ist komplett voll mit Wasser. Komplett. Wenn man einen Tropfen hinzugibt, fließt es über. Okay? Also richtig viel Wasser. Und genau so hat Christus das Gesetz erfüllt. Es gab nicht einen Tropfen, der übrig war, der von Jesus erfüllt werden musste. Er hat alles ausgefüllt. Warum? Weil er der Gegenstand des Alten Testamentes ist. Was hat er zu den Pharisäern gesagt und auch zu den Emmaus-Jüngern? Die Schrift handelt von mir. Und er zeigte ihnen alles in der Schrift, im Alten Testament, im Gesetz und in den Propheten, was ihn betraf. Ich habe in einem Kommentar so einen coolen Satz gelesen. Bisher blieb das Gesetz übertreten. Es gab niemals einen Menschen, der auf der guten Seite des Gesetzes war. Das Gesetz blieb die ganze Zeit übertreten. Es gab nicht einmal einen Menschen, der nur für kurze Zeit auf der positiven Seite des Gesetzes war. Bisher blieb das Gesetz übertreten. Nochmal zurück zu den Pharisäern und zu Jesus. Der gravierendste Unterschied zwischen den beiden war, dass die Pharisäer den Maßstab des Gesetzes runtergeschraubt haben. Und Jesus hat ihnen den Maßstab, den ursprünglichen Maßstab vor Augen gemalt. Sie waren sehr auf äußerliche Dinge bedacht. Sehr. Und Jesus geht viel, viel tiefer, wie wir auch noch weiter sehen werden in der Bergpredigt. Wie hat Jesus zu ihnen gesagt? Ihr seid getünchte Gräber. Von außen seht ihr schön aus, aber innen seid ihr, ja, die Toten gebaren. Wie ist Jesu Haltung nun gegenüber dem Alten Testament? Er sagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Wisst ihr, es gibt einige Stellen in der Bibel, die davon handeln, warum Jesus gekommen ist. Ich bin gekommen, um Und davon gibt es nicht so viele. Und dass Jesus selbst hier das sagt, zeigt uns, wie wichtig das Alte Testament für Jesus war. Dass er deswegen gekommen ist, um es zu erfüllen. Und eine interessante Stelle, als Jesus versucht wurde vom Teufel in der Wüste. Wie hat Jesus dem Teufel geantwortet? Mit jedem Mal hat er gesagt, es steht geschrieben. Ich habe euch vorhin schon gesagt, Jesus hätte einfach neues Wort Gottes jederzeit erschaffen können. Trotzdem beruft er sich auf das Alte Testament. Und es zeigt uns etwas, nämlich wie hoch Gott, wie hoch Jesus das Alte Testament schätzte, dass er es zitiert hat. Und wisst ihr, nicht umsonst legt die Bibel so einen großen Wert auf das Wort Gottes. Es geht sogar so weit, Leute, dass es in 1. Johannes 1 heißt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und wisst ihr, eine meiner absoluten Lieblingsstellen, Offenbarung Kapitel 19, wenn Jesus wiederkommt, von einem weißen Pferd, mit einem Kleid, das in Blut getränkt ist, was steht? Was steht auf seinem Kleid? Wie ist sein Name? Das Wort Gottes. Jesus legt sehr, sehr viel Wert auf sein Wort. Nun, wir könnten fragen, welches Gesetz hat denn Jesus ganz konkret erfüllt? Das Gesetz lässt sich unterscheiden in drei Bereichen. Einmal das moralische Gesetz, das jüdische Gesetz und das zeremoniale Gesetz. Ich gebe euch jeweils ein Beispiel. Das moralische Gesetz ist vor allem, beziehungsweise nicht vor allem, sondern sind die 10 Gebote. Das jüdische Gesetz sind die Gebote, die Gott gegeben hat, damit sein Volk heilig ist, wie er es ist, und damit es sich absondert von allen anderen Nationen, damit es ja anders ist. Und die Zeremonialgesetze, das sind alle Vorschriften für die Anbetung Gottes, was beinhaltet Opfer, Rituale, Tempel, Dienste und so weiter. Und was hat Jesus davon erfüllt? Und die Antwort ist einfach alles. Ich gebe euch jeweils drei kurze Beispiele. Es heißt, moralische Gesetz, du sollst nicht lügen. Und was sagt Jesus von sich? Ich bin die Wahrheit. Nicht zu einer Sekunde kam etwas Lügenhaftes aus seinem Mund. Nicht eine Sekunde war etwas Lügenhaftes in seinen Gedanken. Zweitens, jüdisches Gesetz. Jesus wurde beschnitten und erfüllte hier dieses Gebot. Das Zeremonialgesetz. Leute, das ist so herrlich. Als Jesus am Kreuz starb, was passierte mit dem Vorhang im Tempel? Er zerriss von oben nach unten, als ob Gott ihn einfach zerreißt von oben nach unten. Übrigens war der 10 cm dick, er konnte nicht einfach zerreißen. Also, Jesus erfüllt jedes Gesetz. Und Jesus gibt diesem Gesetz eine enorme Voranstellung. Um das nun ganz kurz anzuschneiden, vielleicht fragen sich einige, ja, aber was gilt denn heute für uns? Für uns heute ist das moralische Gesetz, also die 10 Gebote, bindend. Die jüdischen Gesetze hat Jesus erfüllt, auf so eine Art und Weise, dass wir nicht mehr an sie gebunden sind. Der Hebräerbrief dreht sich ganz, ganz viel um dieses Thema. Und da heißt es zum Beispiel auch in Bezug auf die Opferrituale, dass Jesus ein für alle Mal das Opfer gebracht hat. Ein für alle Mal ist er in das Allerheiligste gegangen. Das heißt, es muss nicht mehr passieren. Und er hat sich gesetzt und ist dort und steht für uns ein. Das jüdische Gesetz, wie ich schon gesagt habe, wir sind nicht mehr daran gebunden. Römerbrief, ja? Was ist denn jetzt mit der Beschneidung? Müssen sich die Heiden, die Christen werden jetzt auch beschneiden? Und Paulus sagt, nein. Und auch im Galaterbrief, ja, Rettung allein durch Glaube allein. Wir sind beschnitten am Herzen. Was mit den Essensvorschriften des jüdischen Gesetzes? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wo Petrus auf dem Dach war und dann sieht er diese Vision, wie diese unreinen Tiere runterkommen. Und was sagt Gott zu ihm? Sprich nicht unrein, was ich reingesprochen habe, was ich gereinigt habe. also heute bindend für uns ist, das moralische Gesetz. Schlag doch mit mir kurz auf Galater, Kapitel 4, 3 bis 5. Galater, Kapitel 4, 3 bis 5. Galater, Kapitel 4, 3 bis 5. Hier heißt es, so auch wie, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus musste alle Gesetze erfüllen, weil wir unter den Gesetzen gefangen waren. Er musste alle erfüllen, damit er diejenigen loskaufen kann, die unter dem Gesetz gefangen sind. Jesus gibt dem Gesetz Gottes eine enorme Vorrangstellung. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Beständigkeit des Gesetzes. Und da sagt Jesus in der Bergpredigt in Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wir wissen, Jesus hat das öfteren wahrlich verwendet, dieses Wort. Und das erste Mal, als er das verwendet im Matthäus-Evangelium, ist, indem er zeigt, dass das Wort Gottes zeitlos und dauerhaft beständig ist. Um zu zeigen, dass das Wort Gottes zeitlos ist. Leute, und ich möchte, dass ihr euch das mal wirklich vor Augen macht. Das, was ihr hier in euren Händen haltet, das war vor euch. Und das wird bis in alle Ewigkeit bestehen. Jesus identifiziert sich mit dem, was wir hier haben, so sehr, dass er ganz reinen Gewissens sagen kann, ich bin das Wort Gottes. Und ich hoffe, dass uns das heute ganz neu bewusst wird. Wisst ihr, vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Predigt, da hatte ich gesagt, dass Licht konstant die gleiche Geschwindigkeit hat, egal ob es im luftleeren Raum ist oder in der Atmosphäre. Und genauso ist das Wort Gottes eine Konstante durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Was macht Jesus mit den ganzen Gesetzen und Traditionen der Pharisäer? Er siebt sie aus und er löst sie auf. Und was bleibt? Das reine, unverfälschte Wort Gottes. Das bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, wir sehnen uns nach ewigen Dingen. Wir sehnen uns danach, gute Autos zu fahren. Einige haben damit mehr Gelingen als andere. Wir sehnen uns danach, nicht mehr zum Friseur gehen zu müssen. Wir sehnen uns danach, nach der ewigen Jugend. Wir bewundern alte Sachen, alte Ruinen, alte Bäume. Warum? Prediger 3, Vers 11, weil Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Wisst ihr, und all diese Dinge, die ich aufgelistet habe, egal was man hat, alles auf diesem Planeten wird vergehen. Aber weil wir uns nach der Ewigkeit sehnen, wird unsere ganze Sehnsucht gestillt in dem Wort Gottes, das ewig bleibt. Wisst ihr, und um diesen Punkt zu machen, zeigt Jesus, macht er einen unglaublichen Vergleich. Es werden eher Himmel und Erde vergehen, als das kleinste Strichlein im Gesetz. Leute, und wisst ihr, im Schöpfungsbericht heißt es ganz am Anfang, er schuf Himmel und Erde. Jesus nimmt das, was zuallererst war und was bis zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit Bestand hatte. Praktisch das, wo man sagen würde, okay, das hat die größte Beständigkeit. Und Jesus nimmt es und vergleicht es mit dem Wort Gottes. Und zwar nicht nur mit dem Wort Gottes, sondern mit dem kleinsten Strichlein. Und sagt, das alles wird vergehen, ehe ein kleines Strichlein von hier vergeht. Wisst ihr, und Jesus sagt hier nicht, das Wort Gottes wird nicht vergehen. Er sagt auch nicht, ein Buchstabe wird nicht vergehen. Sondern er geht noch eins weiter und sagt, der kleinste Buchstabe wird nicht vergehen. Und er geht noch weiter und sagt, das kleinste Strichlein wird nicht vergehen von meinem Gesetz. Und warum macht er das? und zu zeigen, was das Wort Gottes für ein Gewicht hat. Wenn wir nehmen, wenn wir das Allerkleinste nehmen und zeigen, ey, das Allerkleinste bleibt in Ewigkeit. Was ist erst mit dem gesamten Wort Gottes? Jesus malt hier uns vor Augen, wie beständig das Wort Gottes ist. Und deswegen gibt er dem Wort so eine hohe Priorität. Und deswegen fragt er die Pharisäer immer, was habt ihr nicht gelesen? Geht hin und lest. Geht hin und studiert, was das heißt und so weiter. 64 Mal bezieht Jesus sich auf das Alte Testament. Und was sagte er bei der Tempelreinigung, als er alle hinausgetrieben hatte? Es steht geschrieben. Ich möchte euch ein Beispiel sagen, was ich so cool fand. In Matthäus 22, ihr kennt diese Geschichte, wo die Sadduzäer zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ein Mann hatte eine Frau und sie hatten keine Kinder. So, der Mann starb, aber er hatte 7 Brüder. So, und nach dem Gesetz Moses muss er ja sie heiraten, der nächste Bruder, und sie muss ihn dann, beziehungsweise er muss seinem Bruder dann Nachkommen erwecken. So, der nächste Bruder hatte sie keine Kinder. Der nächste Bruder hatte sie keine Kinder. Und alle Brüder hatten sie und sie starben alle. Und letztendlich starb auch die Frau. Zum Glück aller. Muss eine sehr komische Frau gewesen sein. So, und dann, pass auf, sagen sie, wessen Frau wird sie denn in der Auferstehung sein? Und was sagt Jesus zu ihnen? Oh, ihr Seher, habt ihr nicht gelesen? Und dann kommt etwas Fabelhaftes. Und er sagt ihnen, Gott spricht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jesus legt so viel Wert auf das kleinste Wort, dass im Wort Gottes nicht steht, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So eine hohe Priorität gibt Gott seinem Wort, dass er jedes einzelne kleine Wort, dass er ihm enormes Gewicht gibt. Leute, und ich möchte offen mit euch reden. Wenn das Wort Gottes das ist, was Jesus hier gerade behauptet, dann sollten wir jetzt alle, die wir schlafen, aufwachen und erzittern vor diesem Wort des Herrn. Wisst ihr, ich werde später noch sagen, wenn wir die Zeit dafür haben. Luther stand vor dem Papst und vor den Kardinälen, vor der katholischen Kirche, furchtlos. Und das heißt von ihm, als er an der Kanzel stand, zitterten seine Knie, weil er dieses Wort hier lehrte. Leute, wenn Jesus diesem Wort Gottes so eine Autorität gibt, so ein Gewicht, wer sind wir, dass wir dieses Wort nicht lieben? Wer sind wir, dass wir nicht in diesem Wort leben? Wisst ihr, im Psalm 119, Vers 9 gibt es einen Vers, der für uns sehr wichtig ist. Wie wird ein Jugendlicher seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält an dein Wort? Und dann, in Kolosser 3, 16, heißt es, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Leute, und in diesem Moment, in meiner Predigtvorbereitung, war ich sehr bewegt. Weil wir das als Hoffnungskirche, auch als Hoffnungskirche Jugend, wir erleben das. Wir erleben es, dass wir das Wort Gottes lieben. Wisst ihr, und ich musste dann so mich freuen, ja? Weil wir haben manchmal Jugendstunden, ich erinnere mich an eine Jugendstunde, da haben wir hier, was haben wir für Lieder gesungen? Das Altrohe Kreuz, weißt du nicht, was noch dabei war? Schönster Jesus, ein feste Burg. Und wir kommen zusammen, um 50 Minuten Predigten zu hören. Und ihr alle seid hier. Ihr alle seid hier. Warum? Leute, weil wir geschmeckt haben, dass Christus Jesus sich durch dieses Wort offenbart. Amen.
Amen.
Leute, und das ist so ein Zeugnis davon, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Und dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Wir haben geschmeckt, dass dieses Wort das Wort des Lebens ist. Und Leute, die aus der Welt hierher kommen, die fragen sich, was in aller Welt machen die hier? Und wir können es nicht abwarten, endlich wieder hier in der Gemeinde zu sein. Das Wort Gottes zu hören. Wisst ihr, bei manchen, ich glaube, bei vielen war das früher so, auch bei mir, so für mich war das Highlight des Gottesdienstes der Lobpreis. Und wenn ich Schlagzeug gespielt habe, wenn wir schnell Lieder gespielt haben und ich wieder die Coolsten machen konnte am Schlagzeug, was ich so gelernt habe und zeigen konnte, das war für mich das Größte, wenn Leute zu mir gekommen sind, ey, du hast so gut Schlagzeug gespielt. Und was ist jetzt? Was ist jetzt? Alter, nimm das alles weg. Nimm die Technik weg. Ich habe mich eigentlich so gefreut, letzte Woche zu predigen, ohne den ganzen Technikkram. Und dann hat der Himmel meine Stimme genommen. Und was ist jetzt der Höhepunkt? Und ich glaube, ich spreche für euch alle. Es ist doch das Wort Gottes, oder? Wenn unser Pastor an dieser Kanzel steht, wie unser lieber Bruder Max gemacht hat, und uns das Wort öffnet, und wir uns danach fragen, Leute, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Oh, wir haben noch viel Verbesserungsbedarf. Oh ja, ihr seid alle richtig schlimme Sünder. Und richtig komische Leute sitzen hier. Habe ich schon oft genug gesagt. Aber wir haben eine tolle Ausrichtung, in der wir das Wort Gottes lieben und schätzen. Leute, und ich möchte euch so sehr ermutigen, dass ihr dieses Wort Gottes nicht nur hier in der Gemeinde hochhaltet, sondern überall, wo ihr seid. In eurem Alltag. Und ich möchte euch ganz kurz ermutigen hier. Wir haben einen Brüderkreis gestartet, der donnerstags morgens stattfindet. Wir treffen uns um 6 Uhr vor der Arbeit, um einfach das Wort Gottes zu studieren. Warum sage ich das? Damit ihr ermutigt seid, morgens früh einfach das Wort Gottes zu studieren. Vielen geht es doch so, sie kommen dann von der Arbeit und sind, wie der Noel sagen will, platt. Ja, wir sind platt. Und dann abends vielleicht, oh, und dann liegt man im Bett und dann liest man Psalm 119 und dann, wie wird ein Jugendlicher unsträflich? So, Leute, Spurgeon hat gesagt, ey, lass doch das Gebet, und ich glaube, das kann man auch auf das Wort Gottes anwenden, lass doch das Wort Gottes der Schlüssel sein, der den Tag öffnet, und den Schlüssel sein, der den Tag beschließt. Lass uns Leute des Buches sein, so wurden die Christen genannt, People of the Book. Lass uns das Wort Gottes hochhalten. Leute, und wir sehen, das ist so wichtig. Ich nehme euch ganz kurz mit in den Kontext der Bergpredigt. Sie fängt an mit den Seligpreisungen und zeigen, wer ist ein Bürger des Himmelreichs. Und dann kommt es weiter, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Und da sagt Jesus, wie wirkt sich ein Bürger des Himmels auf diesem Planeten aus? Er ist Salz und Licht. Und wie geschieht es, Salz und Licht zu sein? Als nächstes spricht Jesus viele Verse über das Wort Gottes. Und da musste ich daran denken, aus Philipper 2,16, wo es heißt, ihr leuchtet unter diesem Geschlecht, unter diesem verkehrten Geschlecht, wodurch? Indem ihr festhaltet am Wort Gottes. Und ich habe euch dieses Beispiel das letzte Mal gebracht, von diesem Jungen, der mit mir im Kletterpark war, der so Angst hatte, dass er sich in mein Fleisch gekrallt hat. Und genau so müssen wir das Wort Gottes festhalten. Uns reinkrallen in das Wort Gottes. Oh, ich wünsche, dass das geschieht. Die Zeit ist vorangeschritten und ich muss das ein bisschen abkürzen. Wir kommen zum dritten Punkt, die Einhaltung des Gesetzes. Gott gibt dem Wort Gottes so ein Gewicht, dass wir verpflichtet sind, im kleinsten, größten Gehorsam zu leisten. Und Jesus zeigt uns hier in Vers 19 in der Bergpredigt, was damit für eine große Verantwortung für die einhergehen, die hier vorne stehen, an der Kanzel, und die uns das Wort Gottes lehren. Nicht umsonst schreibt Jakobus, Kapitel 3, Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Und ich hatte schon gesagt, Luther predigte zitternd an der Kanzel. Und Jesaja 66, Vers 2, da steht, auf den will ich blicken, der da zittert vor meinem Wort. Ja, das ist, möge das uns auszeichnen, Leute. Und ich gebe euch ganz kurz aufgrund der Zeit nur die Hauptpunkte von diesem Vers. Also es ist interessant, dass Jesus hier sagt, wer das geringste Gebot auflöst und die Menschen so lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Warum heißt es hier nicht? Der wird nicht ins Himmelreich kommen. So, aber um diese Frage, die vielleicht hier aufkommt, ganz klar zu machen, Kommt sofort, Vers 20, hinterher, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer nicht, Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrte nicht bei weitem unterscheidet, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Hier kann nur gemeint sein, dass diejenigen, die gering, als gering angesehen werden im Reich der Himmel, gar nicht erst dort sind. Wir haben von Jesus auch ein paar Beispiele, wie Menschen im falschen Gewand zum Hochzeitsmahl erschienen sind und anschließend hinausgeworfen werden. Also, ich bin der Meinung, dass aufgrund des Gewichtes, das Jesus dem Wort Gottes auch zuvor gibt in den Versen, wo er sagt, das kleinste Strichlein wird nicht vergehen, wird nicht aufgelöst werden. Und er selbst kam auch nicht, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt er auf einmal, wer das geringste Gebot auflöst und die Leute so lehrt, der wird der geringste heißen im Reich. Ich bin der Meinung, es kann nicht sein, dass hier die Leute noch in den Himmel kommen. Was ist die Gruppe von Menschen, die am stärksten verurteilt wird im Neuen Testament? Es sind die Irrlehrer. Also, ich habe hier noch einige Stellen, ihr könnt gerne noch auf mich zukommen, aber aufgrund der Zeit gehen wir jetzt hier weiter. Vielleicht um eine Stelle zu nennen, das ist Galater Kapitel 1, wo Paulus der Galater Gemeinde Folgendes sagt. Leute, wenn irgendjemand euch ein anderes Evangelium verkündigt als das, was ihr von mir empfangen habt, sei es ein Engel vom Himmel, er sei verflucht. Und dann wiederholt er das Ganze noch einmal, um den Punkt zu machen. Leute, der sei verflucht. Und er zeigt uns, wie wichtig das Evangelium und die reine und gesunde Lehre ist. Also warum sollten ihr Lehrer, die untreu sind im Geringsten und geringste Gebote auflösen, noch im Himmel enden? So, wir kommen zum zweiten Teil dieses Verses. Dieser aber wird groß heißen, der sie tut und lehrt. Es ist interessant, dass Jesus hier nicht einfach nur sagt, so wie im Teil davor, wer sie einfach nur lehrt, der wird so und so heißen, sondern plötzlich kommt dazu, wer sie tut und lehrt. Und achtet hier auf die Reihenfolge. Zuerst das Tun. Leute, es geht nicht einfach nur darum, bestimmte Gesetze, bestimmte Gebote zu erfüllen, sondern es geht darum, das kleinste Strichlein zu erfüllen, um in den Himmel zu kommen. Und immer mehr merken wir, niemand ist dazu tüchtig. Niemand. Unser Abschnitt ist wie ein großes Crescendo, das in Vers 20 zu seinem Höhepunkt kommt. Die Pharisäer waren die religiöse Elite, die Leute, von denen man sagte, sie halten das Gesetz. Und Jesus zeigt immer mehr, niemand kann es erfüllen. Niemand kann es erfüllen, selbst nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber dazu gleich mehr. Jesus lehrte alle Zeit richtig und lebte danach. Und wir haben so viele Beispiele davon, wie Jesus lehrte. Wir gehen ganz kurz hier mal weiter im Matthäus-Evangelium. Und da heißt es zum Beispiel am Ende, oh, das habe ich schon vorgelesen, in Matthäus 9, Vers 35, das müsst ihr jetzt nicht alles aufschlagen, er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium. Dann sagte er auch seinen Jüngern, geht hin und predigt. Dann 11, Vers 1, er ging von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Und dann auch Vers 5, Amen, wird die gute Botschaft verkündigt. Und so weiter, das zieht sich durch alle Evangelium. Und das heißt immer wieder, Jesus lehrte, Jesus lehrte. Und überall da, wo er lehrte, lehrte er vollkommen richtig. Und nicht nur das, sondern er tat alles, was er lehrte. Das, was niemand einhalten konnte, selbst nicht im Geringsten, hat Jesus erfüllt. Und denkt an den Eimer, der komplett voll ist. Jesus hat alles erfüllt. Und unsere Pflicht gegenüber dem Gesetz haben wir gebrochen. Und zwar gegen jedes Einzelne, weil wir gegen den Gesetzesgeber gesündigt haben. Wir kommen noch kurz zum vierten Punkt des Gesetzes, der Zweck des Gesetzes. Wie ich schon gesagt habe, es ist ein großes Crescendo. Der letzte Schritt im Crescendo ist, Jesus nimmt die religiöseste Person, die Leute kannten, und zeigt ihnen, sie halten das Gesetz nicht. Aber das sagt er nicht, sondern er sagt, sie halten es bei weitem nicht. Man könnte es auch übersetzen mit, wenn eure Gerechtigkeit nicht überfließend mehr ist, werdet ihr das Reich der Himmel nicht sehen. Es fehlt ihnen nicht ein bisschen, es fehlt ihnen sehr, sehr viel. Bei all ihrer Mühe ist das Ergebnis weit gefehlt. Es gab ein Sprichwort, das sie zu der Zeit gesagt haben. Zwei Leute kommen in den Himmel. Der eine ein Schriftgelehrter und der andere ein Pharisäer. Und Jesus dreht diesen Vers komplett um und sagt, zwei Leute kommen in den Himmel. Der eine kein Pharisäer, der andere kein Schriftgelehrter. Ihr kennt die Geschichte in Lukas Kapitel 22 von dem Zöllner, der sich auf die Brust schlug und sprach, sei mir Sünder gnädig. Und der Pharisäer, der vorne stand, danke, dass ich nicht so bin wie der. Ich tue das, ich tue das, ich tue das. Und was sagt Jesus? Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Schaut mir auf Römer Kapitel 10, Vers 3. Die Pharisäer strotzten vor Selbstgerechtigkeit. Und dieser Vers zeigt das ganz gut. Römer Kapitel 10, Vers 3. Und hier heißt es, denn da sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Leute, und das ist bis heute so, jeder Mensch hat einen Maßstab von Gut und Böse. Und so oft fragt man Leute, okay, kommst du in den Himmel? Ja. Warum? Weil ich ein Guter bin. Was bedeutet es denn, dass du ein Guter bist? Und dann fängt man an, okay, wie gut muss man denn sein? Ja, gut, sehr gut und so weiter. Und ihr kennt alle diese Gespräche. Und ich hatte mal ein Gespräch, selbst da, wo Leute einsehen, dass sie Sünder sind, kann dieser Satz kommen, ich weiß, ich habe es verbockt, aber ich will es auch wieder gut machen. Mit anderen Worten, selbst wenn man dort einsieht, dass man Hilfe braucht, will man nicht die Hilfe, man will sich selbst retten. Und das ist bis heute so, genauso wie damals. Die Pharisäer haben sich versucht, selbst zu retten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, genauso wie heute. Und Jesus zeigt uns hier, eigentlich kommt niemand in den Himmel, denn niemand kann das Gesetz Gottes erfüllen. Und die Leute fragen sich hier an dieser Stelle, wer kommt denn dann in den Himmel? Und darum dreht sich die Bergpredigt, nämlich, wer hat wahre Gerechtigkeit vor Gott? Bis, ja, einige sagen, der Höhepunkt der Bergpredigt in 5,48, da heißt es, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Leute, es gibt jetzt zwei Optionen. Erstmal, du brauchst mehr Gerechtigkeit, als du aufbringen kannst. Und da gibt es jetzt zwei Reaktionen drauf. Einmal, Maßstab untersetzen, genauso wie die Pharisäer es taten. Oder umkehren. Wisst ihr? Und die Frage ist, wie kann ein Sünder, wie kann ein Zöllner gerettet werden? Wie kann ein Zöllner das Gesetz halten, obwohl er es gebrochen hat? Leute, und ich wünsche mir, dass diese Worte jetzt einfach so ein Gewicht haben, dass Jesus sagt, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Wie kann es sein, dass der Zöllner gerechtfertigt nach Hause ging, weil Christus ihm alles vergeben hat. Und nicht nur das, er hat ihm seine Erfüllung des Gesetzes gegeben. Schaut mal in Römer 10, Vers 4, so ein schöner Vers. Römer 10, 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus hat nicht ein Gebot aufgelöst, nicht ein Buchstaben, nicht ein Strichlein. Jesus hat jedes kleinste Gebot erfüllt. Jeden kleinsten Buchstaben, jedes kleinste Strichlein. Jesus hat das Wort Gottes 100% richtig gelehrt und gelebt. Wessen Gerechtigkeit übersteigt denn die der Pharisäer? Es ist die Gerechtigkeit von Jesus. Wer ist denn vollkommen wie unser Vater? Es ist unser Herr Jesus Christus. Er ist das Ende des Gesetzes. Und jedem, der glaubt, wird es zur Gerechtigkeit werden. Leute, und ich hoffe, dass das euch vor Augen gemalt wird. Ich möchte mit euch kurz über den Schächer am Kreuz reden. Sein ganzes Leben lang hat er gegen das Gesetz gesündigt. Gegen das ganze Gesetz. Und am Ende sagt Jesus zu ihm, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Was passiert da? Jesus hängt neben ihm am Kreuz, hat das Gesetz bis ins kleinste Detail erfüllt, wird aber gerichtet, als ob er gegen jedes kleinste Strichlein gesündigt hat. Und der neben ihm wird von Gott anerkannt, als ob er die Erfüllung des Gesetzes ist. Und das ist das Evangelium. Wir haben alle gesündigt, und zwar gegen jedes einzelne Gebot. Und was macht Jesus? Er zieht uns seine Gerechtigkeit und all die gesamte Erfüllung des Gesetzes und das ganze Gewicht des Gesetzes zieht er uns an. So, und wenn Jesus, wenn Gott jetzt auf dich schaut und du in Christus Jesus bist, was sieht er? Er sieht jedes einzelne Gebot erfüllt. Jeder kleinste Buchstabe erfüllt. Jedes kleinste Strichlein erfüllt. Und das ist atemberaubend. Atemberaubend. Und was rief Jesus am Kreuz? Es ist vollbracht. Er hat das Gesetz erfüllt. Und gibt es jedem diese Erfüllung. Leute, möge uns das neu bewegen, dass Christus das ganze Gewicht des Gesetzes ertragen hat und erfüllt hat. Und es jetzt denjenigen gibt, die an ihn glauben. Und lass es auch dir eine Ermutigung sein, wenn du bereits mit dem Herrn gehst und du fällst in irgendwelche Sünden und du kommst vor den Herrn, bist traurig und willst Buße tun, dann erinnere dich an dieses Wort. Dass Gott dich in diesem Moment so sieht. Genauso, du hast jedes Gesetz erfüllt. Weil er nicht dich sieht, sondern Christus in dir. Die Glaubensgerechtigkeit, die Gott dir angezogen hat. Lass uns beten. Lieber Heiland, wir preisen dich für dein kostbares Wort. Herr Jesus, und wie unzulänglich und ja, unvollkommen, das doch war. Herr, aber lass doch dein Wort nicht leer zu dir zurückkommen. Herr, lass doch dein Wort wirken in unseren Herzen und unser Herzen durchbohren. Herr Jesus, und lass doch uns das mehr schätzen, was es heißt, dass du das Gesetz erfüllt hast. Jedes einzelne Strichlein. Herr, du hast es nicht nur erfüllt und diesen enormen Sieg für dich behalten, Herr, sondern du lässt es jedem zuteil werden, der dich glaubt. Herr, und so lass doch diejenigen, die dein Gesetz hier gebrochen haben und dich nicht kennen. Herr Jesus, bitte zeige ihnen, wie schlecht sie sind. Dass sie weit fehlen. Dass ihre Gerechtigkeit bei Weitem nicht ausreicht. Und dass sie zu dir kommen. Herr, und ich bete darum, dass all die bereits die Glaubensgerechtigkeit von dir bekommen haben. Herr, dass wir uns so sehen, wie du uns siehst. Nämlich alles erfüllt. Herr, und lass uns doch deswegen gemäß deinem Willen leben und jeden Tag für dich opfern und für dich alles hingeben, Herr Jesus. O Herr, danke, dass du alles erfüllt hast, was wir nicht tun konnten. Es ist vollbracht. Ein für alle. Und genauso wie dein Wort ewig bleibt, so werden wir ewig bleiben bei dem, der das Wort ist. Wir werden Gemeinschaft mit dir haben, Herr Jesus Christus, bis in alle Ewigkeit, weil du alles erfüllt hast, Herr. Danke so sehr.